Gegenwärtig gibt es bei den Kreuzfesten drei seliggesprochene Schwestern. Die selige Ulrika Nies, die selige Stenka und Mutter Theresia Scherer, die Ordensgründerin. In der heutigen Sendung sind wir im Gespräch mit der Expertin der Ulrika Nies, Schwester Jakobe aus Hegne. Und ich begrüße Sie, Schwester Jakobe, ganz herzlich bei Radio Gloria. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Ja, Schwester Jakobe, wer war die selige Ulrika Nies aus Hegne?
Ja, einmal war sie Oberschwäbin, Tochter der Clotilde und des Ulrich Nies. Als Beruf hat sie Hauswirtschaft nicht gelernt, sondern sie hat halt gearbeitet als Angestellte, ja, in verschiedenen Haushalten. Sie war Köchin, Ordensschwester. Sie wird auch verschieden genannt als die Heilige an den Kochtöpfen oder die Dienstmagd von Oberschwaben, die leise Stimme, die Mystikerin der Küche. Sie selber, also ich sage zu ihr, die Selige am Küchenherd, sie selber nennt sich des Vaters liebstes Kind oder des Vaters teuerstes Kind sogar. Also so kurz umschrieben.
Wieso sagt man, dass Schwester Ulrika Nies eine Herausforderung an alle ist, die sich selbst genügen?
Gut, ich selber halte Schwester Ulrika für eine Mystikerin. Und das heißt ja, und das ist ganz stark bei ihr, die Sehnsucht nach Vereinigung. Nicht nur Vereinigung mit Gott oder mit Jesus ganz persönlich, sondern auch mit den Mitmenschen, mit der ganzen Schöpfung eigentlich. Sie hatte eine ganz große Liebe zur Natur. Das kannte sie noch von Oberschwaben. Nachher in ihrem Arbeitsbereich in Baden-Baden, da kam sie nicht so oft raus in die Natur, im Wald oder auf Wiesen, aber in Oberschwaben gibt es weite, weite Wiesen und Wälder. Und da hat sie vor allem das Veilchen geliebt. Und sie war, man kann sagen, sie war die Liebende. Sie wollte alle lieben. Und das ist die Sehnsucht nach Einheit mit allen. Und das macht eigentlich ja die Mystik auch aus. Und so hat sie gelebt.
Ja. Schwester Jakobe, was vielleicht noch interessant wäre, noch mehr über ihr Leben zu erfahren, ist sie in einer christlichen Familie aufgewachsen und wie war sie als Kind? Hat man da bereits realisiert, das könnte mal eine selige, respektive heilige Schwester werden?
Also so kurz zu ihren Lebensdaten. Sie wurde als uneheliches Kind am 18. September 1882 im oberschwäbischen Mittelbiberach geboren und am anderen Tag auf den Namen Franziska getauft. Am 17. Oktober 1904 ist sie ins Kloster Hegne eingetreten. Der letzte Anstoß war eigentlich ihre schwere Erkrankung in Rorschach. Da war sie zuletzt in Stellung in der Familie Morger im Lehrerseminar. Und da war sie in Rorschach im Krankenhaus und hat Ingenbohler Schwestern kennengelernt und hat gedacht, so eine Schwester möchte ich werden. Und dann hat sie gehört, dass in Hegne ein Provinzhaus steht und da wurde ihr angeraten, dass sie dann in Deutschland eintritt, also in Hegne. Sie ist gestorben am 8. Mai 1913 in einem Lungen- und Kehlkopftuberkulose im damaligen Schwesternkrankenhaus St. Elisabeth in Hegne. Sie ist ein relativ kurzes Leben, sie war nicht ganz 31. Am 1. November 1987 wurde die Seligsprechung in Rom gefeiert. Und dazwischen sind natürlich einige Daten. Sie war bis zu 6 Jahren war sie bei den Großeltern, bei ihrer Großtante oder bei ihrer Patentante heißt es ja, war sie als liebes Kind aufgewachsen. Und danach kam sie zu ihren Eltern nach Unterstadion, das ist 20 Kilometer weg von Mittelbiberach, nach Unterstadion. Die Familie war dort die ärmste und sie waren so arm, dass sie, der Vater war fleißig, aber er hatte keinen Beruf gelernt, er musste immer wieder nach Arbeit schauen. Und die Clotilde, die Mutter, hat 14 Kinder geboren. aber davon sind nur 5 erwachsen geworden. Also, was mich immer wieder erstaunt, die Frau war fast immer schwanger. Sie hatten fast nichts zu essen, musste mitarbeiten. Und fast jedes Jahr ist ein Kind zur Welt gekommen, fast jedes Jahr ist ein Kind gestorben. Aber da schreiben die nichts, auch meine Schwester Ulrika schreibt nichts darüber, über dieses Leid, was in der Familie war. Ich denke, man hat es einfach so hingenommen. Es sind damals ja immer wieder Kinder gestorben, aber so viele. Sie war dann mit 16 zum ersten Mal in einer bezahlten Stellung. Dort war es sehr, sehr hart in der Familie. Und dann war sie ein Jahr in einer Konditorei im Haushalt. Und dann hat sie gehört, dass in der Schweiz die Mädchen besser bezahlt werden. Und sie sollte ja ihre Familie unterstützen finanziell. Dann war sie eben in Rorschach. Die Lehrerfamilie hatte 4 Kinder und sie war sehr kinderlieb. Sie hat im Grunde alle Menschen geliebt, aber vor allem die Kinder lagen ihr sehr am Herzen, dass sie halt zum Glauben geführt werden. Und für die Kranken, für die Armen, die Obdachlosen, aber sie hatte ein Herz für alle. Und von dort ging sie dann ins Kloster und dann Postulat, Noviziat. Ein Jahr in Bühl in Baden als Köchin in einem großen Haus und dann war sie 4 Jahre in Baden-Baden und da ging dann die Krankheit schon früher an. Sie hat keinen Wert darauf gelegt, wohl zum Arzt zu gehen und bis sie dann keine Stimme mehr hatte. Und sie war dann todkrank, kam sie nach Hegne 1912 und da ist sie ein Dreivierteljahr drauf gestorben. Aber sie wollte. Sie wollte sich ja ganz vereinigen mit Jesus und sie sagt, das geht nur über dieses Sterben. Und das war eine ihrer Stärken, das ist das Loslassen. Zufrieden sein, das Loslassen, das gehört auch zur Mystik. Das Einssein, da muss man einiges loslassen. Und ja, diese ihre Einfachheit, Demut, aber nicht diese falsche Vorstellung von Demut, dieses gebeugt sein Demut heißt ja auch Demut. Sie wollte dienen, aber sie war eine selbstbewusste Frau und sie wusste, was sie wollte und was nicht. Aber sie war eine aufrechte, auch körperlich, hat man ihr von ihr gesagt, schon als Kind. Und so ging sie ihren Weg ganz klar. Sie war immer auch beim Kochen in der Großküche, sehr gesammelt, es wurde immer bewundert, wie sie da so gesammelt sein konnte. Aber sie war dann nicht so weg, wenn sie angesprochen wurde, war sie präsent, sie war dann einfach da. Und das sind schon so ihre Hauptzüge. Natürlich ihre tiefe Frömmigkeit und Gottverbundenheit, sie hatte innere Bilder, wo sie selber auch drin vorkam, war nicht Visionen, diese inneren Bilder, da hat sie sich mit Jesus in ganz verschiedenen Situationen gesehen. Er hat zu ihr gesprochen und sie hat einmal auch geglaubt, ich habe niemanden, mit dem ich über mein inneres Leben sprechen kann. Und dann sagt Jesus, du hast doch mich. Also sie war schon, man kann sagen, von klein auf ganz Gott verbunden.
Wie ist das, sie sagte, sie hätte niemand, mit dem sie sprechen könnte? Hat sie denn das aufgeschrieben oder wie weiß man das heute, dass ihr das so passiert ist?
Sie konnte mit niemandem sprechen zunächst und dann war sie einmal in Exerzitien in Hegne als Schwester und da war ein Pater Hermann, der hat sie verstanden. Bei dem war sie dann, denke ich, zum Beichtgespräch, da hat sie gemerkt, der versteht sie. Und das hat sie manchmal dann beklagt, dann hatte sie auch nicht so viel Kontakt damals, war das nicht so möglich. Aber der hat dann gesagt, sie soll alles aufschreiben. Das war nicht so einfach für sie, dass sie jetzt von der Schule her keine große Bildung hatte. Aber sie hat vieles, vieles aufgeschrieben, viele Sätze sind uns überliefert, die wirklich gute Kernsätze sind, die etwas hergeben. Zum Beispiel, ich möchte alle Herzen zusammenbinden und in den Ozean der Liebe werfen, dass alle gereinigt und mit Liebe erfüllt werden. Und ich denke, ozeanisches Denken ist weites Denken, weites und tiefes, ohne Grenzen. Und das war sie, grenzenlos, im Denken und im Lieben. Und die Liebe war ihre Treibkraft. Und dann halt diese Aussage, oh, welch selige Augenblicke und welche Sehnsucht und welches Verlangen und Heimweh habe ich wirklich. Ich möchte nur immer ganz vereinigt sein. Also diese Streben, Sehnsucht, das quält mir vor allem. Diese Sehnsucht nach dieser Vereinigung. Und drum sagt sie, ich habe keine Angst vorm Sterben. Sterben ist schön, weil sie weiß, sie lässt los und dann ist sie ganz bei Gott. Das war ihr Denken.
Schwester Jakobe, Sie sagten, dass sie Visionen hatte, also vor allem in Bezug auf die Beziehung zwischen ihr und mit Jesus. Hatte sie auch Visionen für andere Leute, für die Familie vielleicht oder Mitschwestern?
Sie hat ausgesagt, auf Anfrage, sie hat anscheinend schon von klein auf ihren Schutzengel gesehen. Und später wurde sie gefragt, ob sie auch den Schutzengel der Mitschwestern sieht. Ja, hat sie bejaht. Und es waren einfach so, wenn sie so beschreibt, zum Beispiel, heute kam Jesus zu mir ganz in Weiß oder mit einer Kutsche oder hat sie sogar auf den Schoß genommen. Und sie hat es vor allem mit den Farben. Wenn sie diese Bilder schildert, dann sind sie in verschiedenen Rottönen, Weiß und Blau vor allem. Und aber immer hat, oder Gold, Goldgelb, immer spricht sie sehr viel in diesen Farben und mit diesen Bildern aus der Natur vor allem. Sie wollte ein Glühofen sein, um alle zu erwärmen, die nur ein Wort mit ihr sprechen. Sie spricht nie von Jesus, sondern mein Bräutigam, mein Gemahl oder er, mein Geliebter, aber eigentlich nie seinen Namen. Sie hat wohl, sagt man, ich habe diese Aussage jetzt nicht so ganz klar vor mir, dass sie den Krieg vorausgesehen hat. Also sie hat solche Aussagen gemacht vorher. Also es gab schon, sie hat auch, da erinnere ich mich wieder, dass die, wie hieß die Schweizer Dichterin, die Schwester von Pfarrer Silja Walter. Ich war ja hier auch damals bei dem Spiel. Und da hat sie ja die Ulrike als Zukunftsvision gesehen am Schluss. Die Ulrike und so in der Aussage, das sagt sie auch selber, dass die Gemeinschaft wird nicht untergehen. So, ich sage das jetzt so frei. Also es hat eine Zukunft, die Gemeinschaft hat eine Zukunft. Also solche Dinge hat sie schon vorausgesehen. Und dann eben den Schutzengel der anderen. Und von da hatte sie wahrscheinlich auch von daher eine ganz große Achtung vor jedem. Wenn Arme kamen in die Küche, um Essen zu betteln, dann haben sie immer geschaut, dass Schwester Ulrike da war. Und die sogenannten Kochlehrtöchter, das waren junge Frauen, die bei ihr das Kochen gelernt haben, die haben sie als Heilige verehrt. Und wenn junge Menschen das sagen, also die sind immer schon kritisch gewesen. Auch heute sagen sie es noch mehr, was sie denken, aber auch damals. Und die sagten, sie hat das Essen denen so zubereitet, wie wenn es bei Jesus selber wäre. Anders als die anderen Schwestern. Und da drin hat sie Jesus auch gesehen. Das war mir ganz klar. Und sie hatte eine Freude einfach. Oder sie war als Postulantin eingesetzt ein halbes Jahr bei Offenburg. Und sie war ja nicht Krankenschwester, sie sollte die Hausschwester, die oberen war Hausschwester, die war krank, sie sollte die unterstützen. Und aber sie durfte auch zu den Kranken und so kleinere Dienste machen. Und die Kranken haben immer nach der Franziska, hieß sie dort noch, immer nach der Franziska gerufen. Es kommt die Kandidatin nicht. Ne? Und die Krankenschwester hat sich geärgert. Ich habe doch gelernt, sie hat doch gar nicht Krankenschwester gelernt. Ne? Und aber sie hat etwas ausgestrahlt, auf alle, denen sie begegnet ist. Und das wollte sie auch sein, eine Liebe für alle Menschen. Und das hat mit Mystik was zu tun. Ja.
Sehr schön. Wir sind zurück in der Sendung mit Schwester Jakobe aus Hegne am Bodensee. Und Schwester Jakobe ist die Expertin der seligen Ulrika Nisch und ich freue mich jetzt auf die weiteren Ausführungen. Schwester Jakobe, Sie haben schon ganz viel erzählt über die Persönlichkeit von Ulrika Nisch. Was haben generell die Mitschwestern über Sie gesagt, also nebenbei, was Sie schon erwähnt haben vor der Musikpause?
Ja, die eine Mitschwester war mit ihr Novizin, eine Schwester Joachim. Es hat nicht jede Schwester es gleich erkannt, was mit ihr ist. Wenn sie zum Beispiel in der Kirche, das war damals ein anderer Ritus ein bisschen, da ist man mehr gekniet, beim Evangelium auf jeden Fall gestanden. Und sie war aber zum Teil einfach weg, irgendwo anders, ne? Bei Jesus aber in einer anderen Art. Ne? Und da haben die manchmal gelächelt, und wenn sie nicht aufgestanden ist. Ulrike hat wieder geschlafen, und sie hat nicht geschlafen. Das hat sie, im Grunde hat sie alles gestört, was sie von dieser Beziehung abgelenkt hat, von diesen inneren Bildern, die sie hatte. Also zum Beispiel auch, hört sich komisch an, wenn eine fromme Frau Rosenkranz, Breviergebet, diese Formen hat sie nicht arg geliebt, weil sie, das war für sie wie so ein Stopp ihrer inneren Bilder. Ne? Sie wollte dem mehr nachgehen und auch in der Gemeinschaft tat sie auch nicht ganz so leicht, weil sie einfach manche nicht verstanden haben. Aber diese Schwester Joachim schon als Novizin hat die gesagt, die hat etwas von der Taufunschuld. Die hat, ich sage es jetzt so frei, die hat ein Stück Paradies auf die Erde gebracht. Und das finde ich einfach wunderbar. Wie sie es spürt, sie bringt etwas von Gott. Und das sind schon einige, die haben schon mehr gespürt. Sie selber hat nicht viel darüber gesprochen. Aber sie hat was gesagt, sogar manchmal humorvoll. Wie eine mal gefragt, die wollte ein bisschen näher wissen von ihr. Sie war auch aus Oberschwaben, hat gemeint, sie hat Vorteile deswegen. Und dann sagt sie, ja, wie sie denn so immer in der Sammlung ist. Und dann sagt sie, ja, habe ich das nicht von Ihnen, Schwester Elvira? Also so, sie hat also nichts groß draus gemacht. Das ist schon ein Zeichen von Echtheit. Ne? Wenn man da nicht angibt damit, ich habe so eine Art Vision oder Bilder. Wollte sie eigentlich gar nicht drüber reden. Aber sie hat eben, so gut sie konnte, vieles aufgeschrieben. Hatte allerdings auch eine ganz schwere Krise durchzumachen. Und das hing mit ihrer Erkrankung zusammen. Also zur gleichen Zeit war das. Da hat sie an allem gezweifelt, was in der Kirche war, der Tabernakel, die Messe, eine Erfindung der Priester. Und also solche Dinge konnte sie im Moment einfach, ihre schönen inneren Bilder waren alle weg. Und es war eine tiefe Krise für sie. Ich habe mir schon immer gedacht, wie kam sie da raus, bis ich mal selber schon durch ihre Aussagen dahinter kam. In der Zeit ist sie treu beim Gebet geblieben. Sie hat nichts mehr gespürt. Aber einfach, sie war da, sie war treu im Gebet und vor allem im Gehorsam ihrer oberen gegenüber. Und da, das war es wohl, schätze ich, da kam sie raus aus dieser Krise.
Hatte sie einen geistlichen Begleiter auch in dieser Krise?
Also die Oberin, die Schwester Bonaventura, wurde gebeten vom Pater Hermann. Weil der Pater Hermann hätte sie gern begleitet und sie hätte ihn gern. Am Beichttag, hat sie gesagt, hat sie manchmal geweint, dass Pater Hermann nicht im Beichtstuhl ist, weil sie auch von den Priestern, es war für die fremd, was sie da erzählt hat. Und die Schwester Bonaventura, die hat sie unglaublich geschätzt. Und die hat sehr gelitten, wie man sie halt dann doch nach Hegne geholt hat, weil sie eben todkrank war und gesagt, wir können sie nicht mehr dort lassen. Aber die hat sie wohl, der hat sie auch viel erzählt. Und ihre Mitschwester, die mit ihrem Zimmer war, die hat halt vieles mitbekommen, sehr vieles. Aber so direkt, wie heute viele eine geistliche Begleitung haben, das gab es halt in der Zeit noch nicht. Und Pater Hermann hat die Oberin beauftragt, dass sie einen Blick auf sie hat und sie ein Stück weit begleitet oder als Gesprächspartnerin einfach zur Verfügung steht. Aber sonst musstest du schon ihren Weg gehen, eben Jesus hat gesagt, du hast doch mich. Das muss dir genügen, so ungefähr. Ja.
Dann wurde die selige Ulrika selig gesprochen. Was hat dazu geführt, dass sie überhaupt selig gesprochen wurde?
Also es war zunächst, also war nicht von den Schwestern beabsichtigt, zuerst. Es haben wohl Schwestern auch gemerkt, sie ist anders. Sie ist wie eine Heilige. Aber diese jungen Frauen in Baden-Baden, die Kochhörtöchter, die waren zwischen 18 und 21, die haben sie 4 Jahre erlebt. Und aus den 4 Jahren sind 5 ins Kloster eingetreten. Sie wollten so Schwestern werden wie Schwester Ulrika, obwohl sie auch negative Beispiele erlebt haben. Die waren so der erste Verehrerkreis. Es hat dann immer mehr Kreise gezogen, in denen man gesagt hat, wenn du ein Problem hast, also wie sie noch in Baden-Baden an der Küche waren, Herd. Sie, und die Leute kamen, auch die jungen Leute, mit vielen Problemen. Sie war immer offen dafür. Sie hat gebetet für sie. Und das ging so weiter nach ihrem Tod. Geh zu Schwester Ulrika. Geh nach Hegne ins Grab. Bet zu ihr. Und so hat sich dieser Kreis immer weiter entwickelt, bis dann doch nach Ingenbohl die Anfrage kam, ja, wir haben da eine Schwester, oder es war bei einer Generalvisitation. Und da ist etwas Besonderes mit der. Und die damalige Generaloberin hat dann gesagt, lassen wir das Grab mal. Da habe ich, die hat, was sehr beeindruckt von dem, was erzählt wurde. Und dann hat man 1952 das Grab geöffnet. Gut, es waren, außer einem Mittelfingerknochen waren alle Gebeine da. Sogar vom Stoff, die Rosenkranzkreuz, Sterbekreuz, Rosenkranzperlen. Aber das ist ja noch kein Zeichen der Heiligkeit. Es werden ja viele, wurden im KZ verbrannt, viele sind im See ertrunken, oder also wo man nichts mehr findet. Aber es war schon eigen. Und die wurden dann konserviert, die Gebeine, sodass sie jetzt in der Krypta in Hegne sind.
Und sind die in einem Sarkophag?
Ja, die sind in einem Sarkophag. Zuerst wurde sie in Hegne, das war eine besondere Stelle, nochmal beerdigt. Und dann 91 wurde, nach der Seligsprechung, die war 87, dann musste man ja einen eigenen Raum zur Verfügung stellen, damit bei jedem Wetter auch die Bäder kommen können. Das war auf dem Friedhof ja offen, im Freien. Und da wurde 91 dann die Krypta eröffnet, eingeweiht, wurde unter der Kirche eine gebaut, unter der Klosterkirche. Und da wurde dann die Gebeine in einem Schrein oder Sarkophag übertragen. Und da ist sie jetzt unterm Altar dort. Und da kommen jetzt täglich, kommen vor allem an Wochenenden, so kommen viele, viele Beter. Und sie sagen zum Teil, es geht eine positive Energie davon aus. Es ist irgendwie, spüren sie das einfach. Und da wird viel, viel Not hingetragen, viel Not, Leid und Tränen. Und ja, man hat dann den Seligsprechungsprozess eröffnet und dann wurde das Tugendleben wurde ja dann untersucht und da waren ja viele, viele Zeugenaussagen. Ich habe die alle gelesen und da war das eindeutig. Sie ist ein heiligmäßiger oder ein heiliger Mensch. Und dann ist natürlich, kommt der Wunderprozess und dann musste ja ein Wunder bestätigt werden von 2 Ärzten. Und das war dann eine Frau in Wuppertal, also in Richtung Norddeutschland, das ist noch nicht ganz, aber sagen wir mal, eine Frau, die evangelisch war, also die eigentlich Heiligverehrung ja nicht kennen. Nicht, dass sie jetzt da schon in der Richtung denkt, und die hatte Leberzirrhose, hat sie gelitten und war sterbend. Die Ärzte haben sie schon aufgegeben. Und da wurde gebetet dort zu Schwester Ulrika und sie wurde völlig gesund, sie war bei der Seligsprechung dabei. Und das wurde danach als Wunder anerkannt. Und 2 Ärzten, dann war der Weg zur Seligsprechung offen, frei. Und dann wurde, ja.
Was braucht es jetzt, dass sie heilig gesprochen wird?
Da bräuchte es auf jeden Fall noch ein Wunder. Also wir Schwestern treiben das nicht vorwärts. Sie hat einmal gesagt, Gott wird zu seiner Zeit tun, was ihm gefällt. Und wenn das sein muss, also für mich ist sie eine Heilige, aber es braucht halt diese Formalitäten oder diese Untersuchungen oder diesen Weg, den die Kirche einfach geht. Und wir unternehmen da nichts. Wenn das kommt, dann kommt es.
Gibt es spezielle Novenen, Litaneien?
Ja, das habe ich jetzt da, ja, die Novene, neuntägige Novene, ja, die haben wir nach der Seligsprechung gleich umgeschrieben. Es gab vorher schon eine, aber umgeschrieben. Und ja, es gibt auch eine Kurznovene, aber ich denke, dass man die Zeit schon, wenn man die Not ist, aufbringt, eine Novene zu beten.
Wo bekommt man diese Novenenbüchlein?
Das ist bei uns im Haus Ulrika.
In Hegne?
Ja, ja.
Und gibt es Literatur über die Ulrikanisch?
Ja, es gibt, also eines der ersten Bücher war Benedikt Bauer, der war damals Abt in Beuron. Das ist ein sehr gutes Buch, so ein Anfangsbuch, aber es ist vergriffen in der Zwischenzeit von Walter Bühlmann, ein Schweizer. Dann habe ich selber eines geschrieben, Der freie Flug zu Gott, denn sie erwähnt oft, sie möchte fliegen. Sie möchte fliegen von Hegne nach Baden-Baden in die Kapelle, dort wo sie immer gebetet hat. Und so. Oder sie stand einmal nachts um 4 Uhr am Fenster und dann fragt die Mitschwester, was ist erst 4 Uhr, was sie jetzt schon will. Sie möchte am liebsten runterfliegen in die Kapelle. Also sie hat immer wieder vom Fliegen. Und sie sagt ja auch, wir haben keine bleibende Stätte hier auf Erden, sondern wir müssen wandern, ich sage es jetzt verkürzt, und uns lostrennen von allem, was uns hindert, den freien Flug zu Gott zu nehmen. Also davon da habe ich den Titel. Und dann haben wir so ein Pilgerbuch, wo wir dann die Heilige Schrift zugrunde legen oder gelegt haben, die Emmaus-Geschichte, und da haben wir wieder Aussagen von Schwester Ulrika verbunden mit diesen Bibeltexten, ja.
Ich glaube, es ist sehr schön in Hegne. Jetzt können Sie vielleicht kurz beschreiben, was man vorfindet. Kann man dort übernachten, einige Tage Ferien machen?
Ja, es ist jetzt bei uns halt so, das Hotel ist jetzt da, wenn da Platz ist, ja. Es gibt einzelne, wir haben das allerdings jetzt wieder ändern müssen mit einem Haus, wo Sie 2-3 Tage bleiben konnten, selber sich versorgen. Es geht im Moment wegen Corona auch nicht, aber das Hotel ist da. Da gibt es auch verschiedene Preislagen. Und dann ist eben das Haus Ulrika, wurde dann 93, also nach der Krypta, gebaut, wo dann auch immer wieder Ausstellungen sind, aber nicht zu Ulrika, aber wo dann auch noch Schwestern da sind und freie Mitarbeiter, die Auskunft geben, oder man kann ein Tonbild anschauen über ihr Leben, und ja, da kann man auch zum Gespräch kommen und dann eben die Krypta besuchen unter der Klosterkirche. Die Klosterkirche ist im Moment geschlossen wegen Corona, aber die Krypta war jetzt immer offen und das war auch gut so.
Vielleicht kann ich die Daten durchgeben, die Telefonnummer von Hegne, vom Kloster, das ist die 0049 75 33 807 700, und es gibt auch eine Internetseite www.kloster-hegne.de, oder es gibt eine E-Mail-Adresse haus.ulrika@, das ist dieser Affenschwanz, kloster-hegne.de, und da können Sie auch die Novenen und Litanei Heftchen bestellen, die übrigens Schwester Jakobe gemacht hat, und auch weitere Literatur. Ja, Schwester Jakobe, wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Gestern haben wir das Evangelium gehört, Johannes 17, 11. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Und da habe ich gedacht, das ist so die Grundlage. Schwester Ulrika, die Sehnsucht nach dieser Einheit mit Gott, mit den Menschen, mit der ganzen Schöpfung. Und das macht sie als Mystikerin aus. Und da muss ich sie noch mehr entdecken, um den Menschen das weiterzugeben.
Herzlichen Dank, Schwester Jakobe, und so wünsche ich Ihnen und einfach der ganzen Gemeinschaft weiterhin reicher Gottessegen, und möge auch die Ulrika Niesch in ihrer Gemeinschaft wirken und auch den Samen legen, dass ihr weiterhin wachsen könnt und das Heil Gottes erlangen könnt. Herzlichen Dank, Schwester Jakobe.